müsst ihr beide bitte nochmal machen.
Prost.
Prost. Das war jetzt gar nicht gestellt.
Willkommen, Cielko.
Dankeschön.
Bitteschön.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, aber super gerne. Wir haben tatsächlich schon in vielen Podcast-Folgen darüber geredet. Vielen? Also mindestens in einer. Aber bald erwarten wir noch einen ganz tollen Gast hier. Also wir haben schon ein bisschen
gespoilert.
Ja. Erzähl doch mal, was machst denn du so?
Wer bist du?
Eine große Frage.
Eine sehr große Frage. Die stelle ich mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Und die Antwort ist meistens anders als den Tag davor. Ja, ich bin Cielko. Ich begleite Menschen, wenn es um meinen beruflichen Aspekt. Ich begleite Menschen in ihren Entwicklungsschritten. Ich begleite sie in Situationen, bei denen sie das Gefühl haben, sie kommen ein Stück weit nicht weiter. Ich begleite sie, um verloren gegangene Potenziale wieder nach Hof zu holen. Weil viele Menschen doch einige Lost Places bei sich angelegt haben.
Das kann ich bestätigen.
Diese Lost Places, die möchten manchmal gern wieder zum Leben erweckt werden. Und das mache ich wahnsinnig gerne mit Menschen. Das mache ich wahnsinnig gerne mit Gruppen. Das mache ich wahnsinnig gerne mit Paaren. Das mache ich wahnsinnig gerne auch für Unternehmen. Mhm. Und das Wichtigste für mich ist, A, selber auch dabei zu wachsen und auch andere Menschen in ihrer Entwicklung zu sehen und sie, so gut ich kann, mit meinem Wissen, meiner Erfahrung, sie dabei zu unterstützen. Und vor allen Dingen, ja, ich würde sagen, es hat auch was mit Rucksacklernen zu tun. Diese Rucksäcke, die wir im Laufe unseres Lebens angesammelt haben, dann ist es manchmal an der Zeit, ihn einfach auszuleeren. Das heißt aber auch nicht, dass man jetzt alles ausleeren. Wir tun vieles auch wieder rein. Aber manches.
Schön.
Aber manches.
Nein, das möchte ich noch behalten.
Ja, genau. Also manches möchten wir auch behalten. Ja. Aber vielleicht brauchen wir nicht alles von dem Ganzen. Also man kann vielleicht einen Teil davon zurücklassen. Und das ist das, was ich sehr gerne mache. Und letzten Endes nehme ich den Menschen eher was weg.
Wie kamst du dazu, Cielko?
Das ist eine lange Geschichte, haben wir so viel Zeit.
Das sagen Sie mal alle am Anfang, ja?
Ja,
ja. Wir haben ein bisschen Zeit.
Sehr schön, ich fange mal dort an, wo ich anfangen würde. Also mein Leben war also sehr klassisch, würde ich sagen. Ich habe auch irgendwann mal studiert und habe gesagt, oh, jetzt mache ich ja richtig Karriere und so weiter.
Was hast du studiert?
Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, also ich komme aus der Wirtschaft und diese Entscheidung war aber auch damals schon nicht so ganz freiwillig. Also ich habe es einfach gemacht, weil ich im Grunde auch nicht so richtig wusste, was ich möchte. Und eins wusste ich allerdings damals schon, dass mich so psychologische Sachen sehr interessiert haben. Und ich habe dann auch sehr lange den Weg bin ich gegangen, auch in Unternehmen als Führungskraft und so weiter. Und irgendwann war ein Punkt da, wo ich so innerlich gespürt habe, dass das ist es nicht, ja. Also die Erfüllung wurde immer weniger, der Spaß schon gleich gar nicht. Und irgendwann mal kann mich noch genau erinnern, das war an so einem Abend, war ich im Büro und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie musst du ja weg. Und ein Jahr später war es dann auch soweit.
Wie alt warst du da?
Da war ich 40. Mhm. Und
ist ja auch so eine Umbruchzeit. Ne? Also 40,
ja, scheint so zu sein.
Ist bei vielen.
Ja, scheint so zu sein. Und
freudig.
Seitdem mache ich das, was ich mache. Also ich habe sehr viel Zeit auch in mich investiert, in meine Ausbildung und in Fertigkeiten, Fähigkeiten. Und dann fing ich einfach an. Also ich fing einfach an und daraus wurde dann immer mehr und es wurde aber auch viel anders. Also da ist mir dann zum ersten Mal so bewusst geworden, dass wir gar nicht wissen können, wohin die Reise geht. Also die Reise entscheidet sich durchs Reisen, also durch die Schritte, die wir einfach gehen. Mhm. Also anders können wir gar nicht, glaube ich, das Leben erfahren. Es gibt diesen einen schönen Spruch von Kierkegaard, dem Philosophen, der sagte, wir erleben das Leben vorwärts und verstehen es nur rückwärts. Das, würde ich sagen, habe ich so auch dann bewusst erlebt. Ja, und irgendwann tun sich Türen, Dinge auf und dann geht es in eine Richtung, wo man gedacht hätte, nee, also das hätte ich jetzt nie gedacht. Und dann stellt sich heraus, das ist es. Mhm. Das ist ein schönes Gefühl. Wie habt ihr mich denn kennengelernt?
Das ist eine sehr schöne Frage.
Ja.
Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger.
Ja.
Stimmt, ihr habt euch zuerst kennengelernt. Mhm. Wir haben uns alle unabhängig voneinander auch kennengelernt.
Ja.
Echt? Lustig.
Ja. Ach so. Mhm.
Ja. Na, ich kenn dich ja von Rogers Gesprächsführung. Mhm. Von der Weiterbildung, die ich gemacht habe. Und ja.
Das ist auch schon ein paar Jahre her.
So jung wie ich bin, kann das nicht so lange her sein.
Ja, das wollte ich jetzt nicht hören.
Nee, stimmt, das ist ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht. 6, 7 bestimmt.
Ja.
19.
Ja, und dann hatten wir eine Zeit lang keinen Kontakt und dann haben wir wieder zueinander gefunden. So kann ich mich erinnern.
Ich glaube, zwischenzeitlich, aber hattest du erzählt, dass
hatte
du
ich die Aufstellung.
Dann warst, ja, ne? Und genau. Dann kamen wir auf das Thema, dass ich das erzählt
habe. Und deswegen haben wir ja dann irgendwann, also ich habe zuerst eine Aufstellung bei Chelko gemacht, gebucht quasi.
Gebucht, ja.
Gebucht.
Und
da
dann
hast
gemacht.
Du mir geholfen. Genau. Da hast du mir sehr weitergeholfen mit einem familiären Thema. Und dann haben wir dieses Themenbrettaufstellung gemacht.
Nee, stimmt gar nicht. Ich habe bei dir auch eine Aufstellung gemacht.
Genau. Da war ich nämlich bei dir in den Praxisräumen.
Genau, du bist nicht das erste Mal heute hier.
Nein, es ist die zweite Premiere.
Stimmt, ja, genau. Auch zu einem familiären Thema.
Diese familiären Themen immer. Die Rucksäcke gut füllen können.
Ja, die füllen wir in der Familie schon richtig gut.
Ja. Also
der Grundstein ist gelegt und irgendwann war der mal leer. Ne?
Hast du mal unabhängig von den Weiterbildungen, wo du ja auch mal aufgestellt worden bist, auch mal selbst eine Aufstellung gebucht, also bevor du systemischer Berater geworden bist?
Ja, habe ich. Also ich habe an diesen Gruppenaufstellungen, ich arbeite ja heute vorwiegend mit dem Systembrett, aber damals habe ich öfter an Aufstellungs-Events teilgenommen, wo du entweder eben als Stellvertreter oder als eben mit einem Anliegen was buchen konntest. Und das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht. Und das waren so die ersten Schritte. Ja.
Spannend. Sollte ich auch mal machen.
Das ist wirklich
so also spannend. Wir können das ja auch noch mal kurz erklären, wie genau das dann abläuft. Erklär doch mal. Ich habe es ja noch nie gemacht. Ich habe mich ja nur darüber informiert. Aber ich finde das immer ganz ein faszinierendes Thema.
Also da kommen wir in der Gruppe zusammen und dann gibt es eine Person, die die Aufstellung leitet. Es wäre schön, wenn die das auch könnte. Mhm. Und
war wohl nicht immer der Fall.
Es kann passieren, ja. So. Und dann wird jemand ein Anliegen vortragen. Das wird dann moderiert, eine Art Interview. Und dann werden für die Aspekte, die im Anliegen vorkommen, Menschen, also Stellvertreter gesucht, also die sucht dann die Person, die aufstellt, selber aus, fragt vorher, ob sie die und die Rolle, also die und die Position einnehmen möchten. Das ist, muss immer vorher gefragt werden. Und dann werden die im Raum aufgestellt und dann übernimmt die Moderation, also die Person, die moderiert, übernimmt dann so die Aspekte, was wird wen gefragt? Es geht hauptsächlich eben um Befindlichkeiten. Welche Gefühle spielen eine Rolle? Fühlt man sich am passenden Platz? Was geht in einem so vor? Also das wird dann abgefragt und dann werden eben Veränderungen generiert durch Position, durch auch dadurch, dass bestimmte Dinge ausgesprochen werden. Und dadurch verändert sich dann die Konstellation im Laufe dieser Aufstellung. Und dann kann das unterschiedliche Aspekte bekommen, eine Lösung entsteht im Regelfall bei der Person selbst, die aufstellt, also durch die Erkenntnisse. Am Ende übernimmt die Person, die aufstellt, ist nicht die, die dann in der Aufstellung ist, sondern man wählt jemand anderen für seinen Stellvertreter und am Ende wird dann die Position getauscht. Also das ist so.
Dann schlüpft die quasi auf ihren Platz dann.
Genau.
Ah, okay.
Nach der Veränderung. Also das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch andere Varianten von Aufstellungen, aber das ist so jetzt klassisch. Also es gibt verschiedene Richtungen von systemischen Aufstellungen und die unterscheiden sich so geringfügig, auch zum Teil von der Haltung her. Und genauso wie das mit Menschen funktioniert, wird das auch dann mit dem Systembrett gemacht. Bloß, dass statt eben Menschen dort Figuren zum Tragen kommen und da ist die Vorgehensweise ein Stück weit anders. Ich würde aus meiner Praxis aber sagen, dass die Qualität der Ergebnisse durchaus vergleichbar ist. Es sind nur andere unterschiedliche Dimensionen, die noch zusätzlich abgefragt bzw. Reinkommen. Und es ist dahingehend auch natürlich mit dem Brett interessant, weil man hat ja nicht immer fünf bis acht Leute dabei. Mhm. Und so kann das in einem Setting 1:1 durchgeführt werden. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe am Anfang auch mit Menschen gearbeitet, also repräsentierende Wahrnehmung wird es genannt. Ich bin dann irgendwann zum Systembrett gekommen und dann wurde das immer weniger. Also jetzt aktuell nutze ich für mich für Aufstellungsarbeit Systembrett und oder Bodenanker, wo man halt eben auf ein Stück Papier was draufschreibt und man kann sich dann draufstellen. Jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen.
Magst du mal erzählen, was Bodenanker sind für die, die es noch nicht wissen?
Obwohl wir das ja auch schon ganz toll erzählt haben in unserer vorletzten
Folge.
Also dann,
ich verweise, verlinkt dann bitte dann das mit dem Podcast, wo ihr das schon erzählt.
So, hörst du bitte nicht an, das ist sehr laienhaft.
Ja, laienhaft, was spricht gegen laienhaft? Was heißt schon laienhaft? Ja, wenn es schön einfach verständlich ist. Also die Struktur, die man sich anschauen möchte, ob das jetzt eine Person ist oder ein Gefühl oder also in der Systemik sagen wir gerne, reden wir gerne von Strukturen, das können sowohl Menschen als auch Anteile oder andere Dinge sein, die wird das auf einem Blatt Papier beschriftet und dann auf dem Boden innerhalb des Raumes gelegt und dann können sich Personen draufstellen. Und interessant ist, bei dem Bodenanker kann die natürlich auch umdrehen, sodass die Person, die sich draufstellt, nicht weiß, worauf sie sich stellt. Das ist, hat den Vorteil, dass man den Fokus stärker auf die Empfindung legen kann. Mhm. Also, weil jede Information, wenn ich weiß, wo ich draufstehe, beeinflusst ja dann auch wieder meine Wahrnehmung. Wenn ich das nicht weiß, dann bin ich vielleicht eher gezwungen oder muss mich auf die Wahrnehmung fokussieren.
Hast du ein Beispiel dafür? Also irgendein Moment, wo du sagst, das war echt, echt krass mit dem Bodenankern, was dich so ein bisschen, also was du vielleicht auch gerne erzählst, wenn du von Bodenankern erzählst.
Also wenn ich jetzt spontan nachdenke, volles Paradoxon, ne? Wenn ich jetzt spontan nachdenke. Also eine prägende Geschichte ist im Grunde, wenn Menschen mit anderen Menschen Konflikte haben oder ein Thema haben. Und wenn dann beide Personen quasi stellvertretend über den Bodenanker aufgestellt werden und die auch nicht wissen, wer wer ist, das ist dann sehr, sehr verblüffend, wenn später man eigentlich nicht dort drauf stand, wo man dachte. Beziehungsweise die Information, die man dann so empfunden hat und die Einsichten, die entstanden sind, zum Teil komplett anders sind als der Eindruck, der vorher da war über diese Person oder über diese Situation. Also das sind schon sehr bewegende Momente, wo durch diese Art der Ausstellung fast schon ein Paradigmenwechsel entsteht. Ja, also die Dinge werden komplett neu sortiert. Das sind so Aspekte, die ich sehr interessant finde. Oder was ich sehr gerne mache, ist, wenn Menschen ein Anliegen haben, dann stelle ich einen Bodenanker, schreibe ich die Lösung drauf und verdecke das und stellen die sich auf die Lösung drauf. Und interessanterweise kommen dann sofort Impulse. Das ist immer so faszinierend. Und sagt ja auch immer, es ist ja immer alles schon da. Ja, es ist ja alles schon da. Wir sehen es halt noch nicht. Wir nehmen es in der Form eben nicht wahr. Und dafür ist es halt auch ein hervorragendes Mittel, um das, was scheinbar nicht sichtbar ist, aber da ist, dann auch sichtbar zu machen.
Es wirkt ja immer so ein bisschen, systemische Aufstellungsarbeit, also das höre ich heute immer häufig, so ein bisschen esoterisch. Ich weiß aber, das hattest du in der Weiterbildung. Es gibt ja eine wissenschaftliche Erklärung dahinter, richtig?
Auf jeden Fall. Also eine systemische Ausstellung kann natürlich sehr esoterisch wirken. Wobei wir uns natürlich erstmal erklären müssen, was eigentlich esoterisch ist. Oh. Esoterisch per se eigentlich nur so einem Kreis zugehörig, aber ich nenne das mal gern so ein bisschen dieses Pseudo-Esoterische, wenn dann sowas, ja, wie Mystisches oder irgendwas dazukommt, was scheinbar eben so phänomenal ist, und das ist auch das Stichwort, nämlich Aufstellungen sind phänomenologisch. Also phänomenologisch bedeutet, dass eben alles hat eine Ursache-Wirkung. Aber wir sehen sie eben nicht. Also es gibt in Systemen nichts, was nicht erklärbar wäre durch Ursache und Wirkung. Aber wir haben einen begrenzten Blick auf das System. Das heißt, wir können gar nicht alle Wechselwirkungen erfassen. Aber wir erfassen die Veränderung. Und diese Veränderung ist dann ein Phänomen. Und dann sieht das aus, da ist jetzt was entstanden. Aber es ist völlig nachvollziehbar, wenn wir das komplette System überblicken könnten. Ja, was wir aber nicht tun.
Das macht ja das Brett dann immer so. Also das ja, guckt man ja von oben rauf.
Das Brett zeigt es deutlicher, so weil ich auch viel mehr aufstellen kann. Aber im Grunde ist vieles auch auf dem Brett phänomenologisch. Also Leute verstehen, wir verstehen nicht, wie sie dazu kam, aber es kam durch Ursache und Wirkung zustande. Nur können wir Ursache und Wirkung nicht immer sehen. Und deshalb sieht das aus wie, oh, unglaublich, was sich da abspielt. Das öffnet natürlich einen wahnsinnigen Raum für theatralische Inszenierungen, ja. Und ich muss an der Stelle sagen, dass das hat die systemischen Aufstellungen, die ja, muss ich auch dazu sagen, nur ein Teil der Systemik sind. Also das ist nur ein Aspekt des Systems, viel anderes in den systemischen Verfahren, die nicht so viel mit Aufstellung zu tun haben. Also es öffnet Tür und Tor für theatralische Inszenierungen. Und von pragmatischen Standpunkt muss man sagen, dass Aufstellungen per se nichts Dramatisches haben. Also ich spreche hier nicht von Emotionalität, ich spreche jetzt nicht davon, dass Gefühle hochkommen, dass auch Tränen fließen, dass bestimmte Gefühle sichtbar werden. Aber es spielen sich, also es ist nicht so dramatisch, wie es oft gerne dargestellt wird. Ja, und das folgt einem gewissen, also es hat einen Rahmen, der sehr gut nachvollziehbar, der auch eine Pragmatik hat und wie gesagt, eröffnet einfach ganz viele Möglichkeiten, alles draus zu machen und auch eben auch sehr viel Dramatisches oder etwas, was per se jetzt nicht zur Aufstellung gehört.
Okay, und so die andere systemische Verfahren, kannst du da auch noch mal ein bisschen?
Naja, grundsätzlich, wenn wir uns die Systemik angucken, heißt es ja letzten Endes, wenn wir es ganz runterbrechen, dass wir alle verbunden sind. So, das heißt, Systemik ist Verbundenheit, das heißt, wir haben viele Strukturen und wir sind ja ständig von Systemen umgeben. Ja, so, und letzten Endes beschäftigen sich die systemischen Verfahren mit diesen Wechselwirkungen, weil das Wichtigste, was im System passiert, ist nämlich die Art, wie wir miteinander kommunizieren, verbal und nonverbal. Ich mag ja gerne den Begriff Interaktion. Also es findet immer eine Interaktion statt. Viele kennen den Satz von Paul Watzlawick, der man gesagt hat, man kann nicht kommunizieren. Also wenn zwei Menschen eine halbe Stunde im gleichen Raum sitzen und beide schauen zur Decke, dann sagt das schon alles. Also es ist, wir können nicht kommunizieren. Und das heißt, diese Interaktionsqualität, wie wir miteinander interagieren, das ist im Grunde entscheidend. Nicht so sehr, wer jetzt daran beteiligt ist, das ist natürlich schon auch wichtig, aber Probleme sind letzten Endes Interaktionsprobleme. Das heißt, es ist geprägt von Missverständnissen, geprägt von, wie hat die andere Person das verstanden. Wir sagen ja auch in der Systemik, die Bedeutung der Kommunikation liegt in der Wirkung, nicht in der Absicht. Das heißt, es ist entscheidend, wie kommt das Gesagte oder die Interaktion, die Aktion beim anderen an. Und wir haben ja natürlich alle ein Stück weit mehr oder weniger Glaubenssätze, Rahmen, einschränkende Rahmen. Wir haben bestimmte Einsichten, Ansichten, Meinungen über das Leben. Und vor allen Dingen haben viele Menschen auch ganz viele Erwartungen an andere Menschen. Ja, und ein schönes Beispiel, das ich immer mag, ist, wenn ich jetzt mit jemandem spreche und eine Erwartung an diese Person habe, wie sie reagieren sollte, dann führe ich keinen Dialog, dann führe ich einen Monolog. Das heißt, ich spreche mit meiner Erwartung. Und ich spreche aber nicht mit dieser Person. Und dann entspricht dieser Person nicht meiner Erwartung, dann bin ich aber sauer. Ja, also das ist so der Aspekt, wie ist denn die Interaktionsqualität? Und die anderen Verfahren basieren eben darauf, sehr viel auf Wechselwirkungen, was passiert, wenn ich etwas tue. Dann gibt es lösungsfokussierte Ansätze, dann gibt es auch viele Aspekte, die mit Fragetechniken arbeiten. Also die Systemik hat auch einen sehr starken Bereich, wo wir die Dinge einfach erfragen. Ja, und die Aufstellung ist dahingehend ein schönes Tool, weil es nochmal zusätzlich visuelle Aspekte zu dem Ganzen möglich macht. Also Verbindung. Wir sind alle miteinander verbunden und ich kann keine Veränderung vornehmen in einem System, ohne dass es Auswirkungen hat auf das Ganze. Nur welche Auswirkungen es hat, das wissen wir oft nicht. Da müssen wir eben gucken. Und letzten Endes, was auch noch wichtig ist, die Systemik geht ja vom Konstruktivismus aus, also dass jeder Mensch seine Realität individuell konstruiert. Man spricht auch vom Modell der Welt, ja, das aber so eine Art Landkarte ist, aber die Landkarte entspricht nicht der Landschaft. So, und wir reagieren ausschließlich auf unser Modell und nicht auf die Realität. Das heißt, das Schöne daran ist, wenn ich meine Realität selbst erschaffen habe, dann kann ich sie auch selbst verändern. Das ist so ein Ansporn und Veränderung geht eben durch Handeln. Also die Systemik ist handlungsorientiert, das muss ins Tun kommen. Das macht auch das Systembrett wunderbar, indem ich eben das System verändere. Also ich muss was tun, um was zu verändern. Und letzten Endes, und das gefällt manchen nicht, ist die Botschaft, du bist halt verantwortlich dafür, was du tust. Und wenn du mit was nicht zufrieden bist, dann musst du irgendwas machen. Ach so, vielleicht wäre es besser, die anderen verändern sich. Also Menschen möchten ja gern, dass sich die Umwelt verändert, damit es ihnen besser geht. Ja, das ist praktisch, aber eben nicht sehr realistisch. Manchmal klappt das ein bisschen, aber nicht wirklich. Und also ich muss etwas tun und es mit dieser Haltung ist es schwierig, natürlich so ein Alibi zu finden. Die Umwelt ist so, wie sie ist und böse und deshalb geht's mir so, weil die Umwelt so ist, ja. Aber du hast immer die Möglichkeit, was zu verändern. Und dahingehend, weil ja alle Realitäten, ich sag mal, realistisch sind für die Person, steht es uns auch nicht zu, diese zu bewerten. Also die Systemik, eine Wertneutralität, das heißt, es wird eher beschrieben, nicht bewertet, es ist eben so, wie es ist. Und die Frage lautet, was kann ich tun? Und erst in zweiter Instanz, wo kommt das Ganze her? Also zunächst mal, wie kann ich den Jetzt-Zustand tatsächlich verändern? Ja, und weniger, wie ist es entstanden? Das kann auch Thema werden, aber erst in zweiter Instanz. Das wäre so ein Rundumriss, ein kurzer Rundum ist darum, was Systeme eben sind. Und aufgrund des Schweigens gerade eben kann ich noch mal ein bisschen mehr ausführen.
Natürlich gerne.
Wenn wir natürlich uns jetzt vorstellen, dass wir uns in einem System befinden, also jeder Mensch ist ja auch ein System, wir haben ja so die kleinen Stimmen in uns, also die berühmteste Ausprägung ist ja wohl Teufelchen und Engelchen, ja, die so auf der Schulter sitzen, das sind nur zwei von den ganz vielen Subpersönlichkeiten, also Unterpersönlichkeiten, die ganzen Gefühle zählen dazu und so weiter. Entscheidend ist auch, dass unsere Welt ja dadurch, dass wir ja ein Modell davon haben, ja auch begrenzt ist. Dieses Modell ist ständig erweiterbar. Also die Erweiterung ist gleichzeitig auch eine Entwicklung.
Ist Erweiterung? Was meinst du damit?
Wenn neue Elemente dazukommen, neue Erkenntnisse dazukommen, neue Strukturen ergänzen. Also wenn wir uns zum Beispiel, wir beide uns über ein Thema unterhalten würden, dann würden unsere beiden Modelle sich erweitern.
Ah, ja.
Ich würde was von dir erfahren, wie du die Dinge siehst, du würdest von mir was erfahren, wenn es noch Antonia dazu käme, wären wir schon zu dritt. Das heißt,
aber sind wir dann auch schon zu dritt jetzt ein System mit all unseren Erfahrungen und Gefühlen und so weiter?
Auf jeden Fall.
In diesem Moment. Aber ich kann jetzt auch den Raum verlassen und bin dann in einem anderen System.
Vereinfacht gesagt, ja.
Ja, also, ich muss das hier ganz einfach haben.
Ja, also wir sind ja in sich auch ein System. Ja, also jeder Mensch ist ein System. Das heißt, und wir stehen ja immer in Interaktion mit anderen Menschen und oder mit der Umwelt. Das heißt, wie stehe ich zu bestimmten Dingen? Ja, das sind Teile unseres Systems. Ist es aber auch so, das wäre ein schönes Beispiel. Wir sitzen jetzt zu dritt hier und angenommen, du würdest jetzt den Raum verlassen, es hätte Auswirkungen auf unser System. Das heißt, ich müsste jetzt nicht mehr von links nach rechts gucken, dass ich einmal Antonia und dich sehe.
Also
ich könnte meinen Blick in eine Richtung halten.
Ja.
Und interessant ist aber auch, dass dein Equipment ja noch da wäre. Das heißt, also dein Mikro und das, was du jetzt, das ist ja dann auch, wenn du es jetzt benutzt, in
das
unserer Wahrnehmung ja ein Teil ja auch von dir. Das heißt, ein Teil geht und dann bleibt etwas, also es bleibt vielleicht so ein Fragezeichen. Ja. Okay, also wenn wir Systeme verlassen, hat es sehr wohl immer Auswirkungen auf das Ganze.
Aber ist es dann auch so, wenn, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ist es dann auch so, wenn wir hatten das ja in der Weiterbildung, dass wenn man selbst ein Kind bekommt, dass man das Ursprungssystem Mutter, Vater und wo ich als Kind war, ja verlassen habe. Das, ja klar, das ist auch Auswirkungen. Jetzt, wo ich laut drüber rede, merke ich, was ich fragen wollte und beantworte es mir selbst.
Das ist total spannend. Das ist ja auch eine sehr erfolgreiche Intervention so mit Klienten, ja. Also gerade auch im Coaching oder in der Beratung, ja, einfach sich das nochmal laut sagen, ja, sich selbst zu hören. Das machen wir ja, Stichwort ja, klientzentrierte Gesprächsführung, Rogers, paraphrasieren, dass nochmal wiederholt wird. Also das ist eine spannende Intervention, die schon gemacht haben. Was auch interessant auch ist, wenn wir jetzt so ein System angucken, also jedes System ist ja ein Stück weit auch endlich, ja. Also es ist zwar für uns, es ist zwar ohne Ende groß, aber unser Modell von unserem System ist ja sehr endlich. Das heißt, wenn wir es nicht entwickeln, also wäre es schön, wenn wir es entwickeln, tun wir auch durch Interaktion ständig, ist gar keine Frage. Aber dadurch, dass wir eben nicht alle Optionen sehen, agieren wir ja auch sehr eingeschränkt. Das heißt, wir denken nur zwischen den Optionen, die uns mental so zur Verfügung stehen. Deshalb gibt es auch diesen Satz von Oscar Wilde, glaube ich, wenn du wirklich einen Rat möchtest, dann frag jemanden, der nichts damit zu tun hat. Also das heißt, wir brauchen jemanden von außen, der den Blick auf das System hat, also nicht mittendrin ist. Und diese Eingeschränktheit der scheinbaren Wahlmöglichkeiten führt zu einem ganz interessanten Phänomen, den wir dann Eskalation nennen. Nämlich Menschen neigen dazu, ihre Anliegen, Probleme im System dadurch zu lösen, dass sie eine bestimmte Strategie immer wieder fahren. Also wir machen mehr vom selben anstatt was anderes. So, und dann sind irgendwann mal die Optionen erschöpft. Gibt es ein schönes Beispiel. Mutter sagt zum Kind, räum mal ein Zimmer auf. Kind sagt, nö, mach ich nicht. Nach 10 Minuten lautet der Satz, ich habe jetzt schon 5-mal gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen. Und die Antwort ist immer noch nein. Also wir machen mehr vom selben, obwohl wir genau sehen, dass es nicht funktioniert. Oder das ist auch interessant, wenn ich mal beobachte, in einem Hochhaus, wenn dann Menschen auf einen Aufzug warten und der kommt nicht, die drücken dann noch 10-mal den Kommen-Knopf, ja, obwohl sie alle genau wissen, der wird nicht dadurch schneller kommen. Ja. Alternative wäre, ich gehe jetzt mal mit der Treppe hoch, ja, das wäre mal eine andere Strategie, aber wir drücken lieber den Knopf, um dann zu merken, dass es nicht geht. Und das finde ich sehr interessant, wenn Klienten dann häufig sagen, ja, ich habe schon alles probiert, dann haben sie meistens 1 oder 2 Strategien 10-mal gemacht. Und am 10. Mal haben sie eingesehen, es geht nicht. Da braucht man dann eine Erweiterung, eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel. Etwas, was von außen reinkommt. Und das können wir beim Coaching oder Beratung dann zur Verfügung stellen. Und dadurch erweitert sich das System. Und sobald ich ein System erweitert habe, also das wahrnehmbare System, muss ich dazu sagen, immer das von uns wahrnehmbare System, entstehen auch neue Optionen, weil neue Verknüpfungen und neue Verbindungen, die wiederum neue Interaktionen möglich machen. Und das hat alles auch so ein bisschen eine Sherlock-Holmes-Geschichte, also so ein bisschen suchen. Wir müssen auch ganz häufig gucken, was passt denn? Also ich nehme auch Klienten sehr gerne den Druck weg, weil wir haben in unserer Gesellschaft gelernt, in richtig oder falsch zu denken und so weiter. Und das System liegt aufgrund der Wertneutralität, gibt es auch keine richtigen oder falschen Lösungen. Es gibt nur passende oder eben weniger passende Lösungen. Und die entstehen alle in diesem Zusammenhang. Und diesen Zusammenhang, wichtiger Begriff, nennen wir Kontext. Das heißt, in der Systemik ist alles kontextbasiert. Das heißt, der Rahmen des Systems bedingt die Interaktionen im System. Ich gebe ein Beispiel, sich mit Freunden treffen ist kein Problem. Während des Corona-Lockdowns war das ein Problem. So, weil der Rahmen das möglich und nicht, also es ist kontextbasiert und deshalb schauen wir uns halt gerne den Kontext an, in welchem Kontext passiert etwas und in welchem Kontext passiert das Gleiche nicht. Also für die systemische Betrachtung ist viel, viel interessanter, wann etwas nicht ist. Also die Ausnahmen sind viel interessanter und es gibt immer Ausnahmen. Also nichts ist immer, zum Glück. Ja, und von dem die Veränderung gehört dazu. Ja, Ja, war das jetzt erschöpfend?
Ich hatte immer zwischendurch so rote Fäden kurz und dann habe ich sie wieder verloren und dann, also jetzt, ich bin jetzt auch ein bisschen durcheinander.
Okay.
Ja.
Mhm. Was heißt roter Faden für dich?
Also zwischendurch wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz anmerken, dass es klang kurz so, ich wollte es einfach mit reinschmeißen,
ja,
dass du ja, wenn du Leute etwas aufstellen lässt, du gibst dem Klient ja auch keine Lösung vor, weil du meintest, okay, er hat vielleicht ein, zwei Strategien ausprobiert und wenn die dann beim 10. Mal gescheitert sind, dann wundert er sich und dann kommt er zu dir ins Coaching und sucht irgendwie nach weiteren. Aber das Spannende am Systembrett ist ja, dass man irgendwie Möglichkeiten findet, ganz von selbst, ohne dass du da irgendwie eingreifst im Sinne von, ja, machen Sie es mal vielleicht so und so, sondern wirklich dieses plötzliche Aufploppen und ja, irgendwie so ein augenöffnendes, weiß ich nicht, Gefühl am Ende zu haben und sich zu denken, hey, wieso, das ist doch logisch, wieso bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Hatten wir vorhin gerade erst, ne, wenn man vielleicht auch mit einer Freundin, Bekannten, Familie irgendwie schon ein und dasselbe Thema 100-mal durchgekaut hat und sich so dachte, ach, komm, das war jetzt wirklich offensichtlich, schon seit 10 Jahren ist das schon offensichtlich. Und diesen Moment irgendwie zu kreieren, in dem die Person dann auf dieses Offensichtliche stößt zum ersten Mal, das schafft irgendwie das Systembrett häufig, ohne dass die andere Person von außen da konkrete Einwirkungen irgendwie hat. Mhm. Das finde ich mal ganz spannend.
Ja, wobei der Prozess ja doch in der Person passiert. Also bei der Aufstellung, es wird ja nicht vorgegeben. Also es ist ja wichtig zu sehen, was stellt denn die Person von sich aus auf. Ja, also das wird da nicht interagieren. Und dann sind verschiedene Informationen schon mal drin. Welche Figuren wurden gewählt? Welche Größe? Welche Abstände? Wo befindet sich das Ganze? Wie viel wird aufgestellt? Ja, mehrere Figuren, weniger Figuren. Und was wir eben anmachen können, was wir im Alltag nicht können, wir können drauf gucken. Wir können von oben drauf gucken. Wir können das von allen Seiten betrachten. Das heißt, allein im Perspektivwechsel sind ja schon Informationen drin. Das sind ja alles Veränderungen. Sprich dann wieder, ich nehme eine Veränderung im System vor, indem ich es mir von der anderen Seite angucke und dann kriege ich eine Idee, eine Erkenntnis basierend auf einer Wahrnehmung, die ich bisher so nicht hatte. Und dann kommen erst die ganzen anderen Aspekte, wie Figuren dazustellen, wegtun und so weiter. Ich mal so sagen, dass das Systembrett tut an sich nichts. Ja, es ist einfach nur da. Und der Klient kann drin etwas sehen. Und manche sehen mehr, weniger, manche wollen auch nicht sehen. Also es gibt immer mal wieder diese, es wird so genannt, so Verweigerung der Erkenntnis. Ja, also das System ist Spiegel. Das Systembrett ist ein riesiger Spiegel dessen, was die Menschen aus sich heraus ins System bringen. Und will ich das Spiegelbild sehen, dann sehe ich es auch. Und wir können es auch vergleichen, hier ist ja ein Spiegel. Ich kann jetzt mich angucken, ich kann die Bilder angucken, aber sobald ich etwas angucke, sehe ich den Rest nicht. Ja, also wir haben ich kann nie den ganzen Spiegel sehen, nie alle Details, ja. Und das ist auch ähnlich mit dem Systembrett. Das ist spiegelt nur und man kann den Fokus auf verschiedene Bereiche stellen. Und das ist, um drauf zurückgekommen, was du, Christine, gefragt hast, das ist ja auch so dieser pragmatische Aspekt dahinter. Also es ist ja nicht, da entsteht jetzt was, sondern es ist schon da. Es wurde eben noch nicht wahrgenommen. Und aus dieser Wahrnehmung und der Verarbeitung dieser Wahrnehmung entstehen dann neue Einsichten, neue Sichtweisen. Und ich benutze ja gerne das Beispiel mit der Schneekugel, ja, die dann mal durcheinander gewirbelt wird und dann muss ich das alles neu sortieren und setzen.
Von dir habe ich das. Ich sage das ganz oft. Ich erzähle das ganz oft, auch Eltern und so.
Ja, zum Glück, mach weiter. Genau, das ist nämlich, weil,
jetzt weiß ich, von wem ich zitiere.
Weil die Veränderung passiert ja erst später. Also alle, die hoffen, sie kommen jetzt zu der Riesenerkenntnis, während der Aufstellung, es gibt Erkenntnis, aber es muss alles verarbeitet werden. Das braucht einfach Zeit. Und Veränderungen brauchen Zeit. Das ist etwas, was sich Menschen nicht nehmen, oft nicht nehmen. Und ich habe für mich so einen Satz geprägt, der größte Gegner der Veränderung ist die Ungeduld. Das ist, viele Menschen möchten, dass es unendlich schnell geht, am besten sofort. Aber davor haben sie schon ein paar Jahre gewartet, ja, bis es so weit kommt, dass sie was unternehmen wollen. Und dann soll es bitte ganz schnell gehen. Ja,
das im Zuge der letzten Weiterbildung, da hattest du irgendwie auch gesagt, wenn die Zeit noch nicht da ist oder so, wie war denn das?
Wenn es dran ist, zeigt es sich.
Genau, genau so. Und ich finde, das gibt so wahnsinnig viel Vertrauen. Also ich bin auch eher der ungeduldige Typ, falls das noch keiner weiß. Oder was.
Das ist mir jetzt neu, ne?
Ja. Aber es hat bei mir ganz viel auch Vertrauen gemacht, dass ich mir denke, okay, gut, dann ist die Zeit jetzt eben noch nicht ran. Dann muss ich halt gucken, bis es denn soweit ist. Also das finde ich.
Ich in erster Linie soll das ja ein bisschen den Druck nehmen. Also den Druck, dass irgendwas sein muss, dass irgendwas verändert
wird. Ja, aber damit veränderst du ja schon was. Also wenn ich zu meinen Patienten, Kindern, Klienten, wie auch immer, sage oder da den Druck rausnehme, das macht ja schon ganz, ganz viel. Also allein, wie du vorhin meintest, es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist da oder
eben passend oder nicht passend. Genau, oder, aber in dem Moment.
Ja. Und das heißt ja nicht, dass es nicht in 10 Minuten anders sein könnte. Ja. So, und das nimmt Druck. Und das ist schon oftmals, jedenfalls bei meinen Klientel, was ich habe.
Das ist auch so eine erstaunliche Geschichte, weil wenn du einen Menschen triffst, jedem ist bewusst, dass Druck Gegendruck erzeugen wird. Das wissen irgendwie alle und trotzdem machen sie Druck. Ja, und wundern sich über den Gegendruck. So, und manchmal merken wir auch gar nicht, dass wir Druck machen. Da muss jemand von außen sagen, du machst ja ganz schön viel Druck. Ja, im Grunde ist ja der Druck da, ich will nicht so sein, wie ich jetzt gerade bin. Aber auch nicht so richtig, wie ich sein will. Ja? Und auch diese Akzeptanz, dass auch eine Phase im Leben oder eine Situation im Leben einfach eine Situation ist. Also die ist jetzt nun mal da. So, und was kann ich damit machen, anstatt ich will ganz schnell, dass die anders wird. Menschen tendieren dazu, wenn sie ein Problem haben, was bräuchtest du? Ja, dass es weg ist. Ja, ist aber da. Also fang was an damit. Ja, verändere deine Sichtweise dazu. Verändere aktiv was. Oder eben geh. Also das sind so die drei Optionen. Ich verändere meine Haltung, meine Einstellung. Ich interagiere oder ich gehe eben.
Mhm. Also, im Sinne von?
Ja, im Englischen love it, leave it or change it, wird es häufig gesagt. Mhm. Also ich kann meine Sichtweise zu allem verändern. Und wenn ich zusätzliche Informationen dazu bekomme. Mhm. So, und wenn ich es ist für mich immer wieder erstaunlich, mal ein Beispiel zu nennen, wenn gerade Paare so im Coaching sind, da ist häufig so eine Atmosphäre von missverstanden werden drin. Ja. Und da ist man ganz schnell dabei, die andere Person ist so und so, dann du bist so und so, dann fällt das Wort Narzissmus wahnsinnig schnell, ja, und dann fallen irgendwelche Sachen. Und irgendwann, und das ist auch so ein, ja, schon so ein Anliegen von mir, nämlich auch jeweils der anderen Person zu spiegeln, wie es der anderen Person geht. Und der Erkenntnismoment ist dann sehr, sehr, ja, sehr prägend, wenn sie erkennen, in welcher Not eigentlich die andere Person ist. Und wenn die das gegenseitig erkennen, in welcher Not sich die andere Person psychologisch jetzt befindet und vielleicht auch einen Teil von sich selbst im Spiegel der anderen Person sieht, das verändert ganz, ganz viel in der Wahrnehmung. So, und das heißt, sie muss ja auch erkennen, was sind denn die Motive des anderen? Und jeder möchte irgendwie ein Bedürfnis befriedigen. Ja, und aber wir haben nicht immer so optimale Strategien. Wir machen es halt so, wie wir denken, dass es am besten ist in dem Moment. Und später machen wir uns dann Vorwürfe. Also auch zu wissen, wie sieht's denn in den anderen, sagen wir mal, Teilnehmern des Systems aus? Hm. Ja, und das ist immer ein erster Eindruck, und der ist ganz, ganz häufig, passt der halt nicht, ja. Also, ich gebe noch ein anderes Beispiel, das haben wir mal über Menschen erzählt. Ich hatte mal eine Klientin, die war immer so vom Auftreten her, würde man so kurz angebunden sagen. Die hat ja so wenig gesprochen. Wenn sie mal jemand gegrüßt hat, ist sie dann eher mal wortlos weitergegangen, gerade in neuen Umgebungen und so weiter. Und was dachten ganz viele, das ist aber eine arrogante Person. Ja, also die hält sich was Besseres, redet kaum, geht. So, und ich habe mal bei einer Gelegenheit mit ihr gesprochen, und dann kamen wir auf dieses Thema. Und dann sagt sie zu mir, es ist pure Unsicherheit, was ich mache. Ich bin so unsicher bei vielen Menschen, dass ich also am liebsten weglaufen würde. Und wenn mir jemand anspricht, dann gehe ich ganz schnell. Und da haben wir so einen Aspekt, das ist eine arrogante Person. Aber wenn wir dann in Kontakt kommen, in Interaktion treten, und sagen, das ist eine in dem Moment verunsicherte Person. Und diese Information, die verändert alles. Auch den Umgang, und also wir basieren unsere Eindrücke, unsere Modelle von der Welt auf Erfahrungen, auf Eindrücke, auf das, was wir denken, wie es eben ist. Aber das kann nicht die Interaktion ersetzen. Und das ist ein schönes Beispiel für Interaktion, ja. Also ein Vorurteil auf Basis von Wahrnehmung. Dann sprechen wir von Attribution, den Rest, arrogant, doof, was auch immer, das dichten wir dann dazu, ja, und dann haben wir das Bild rund, und in der Interaktion stellt sich heraus, der Person geht es tatsächlich ganz anders. Also, ich würde meine These in den Raum stellen, wenn Menschen destruktiv werden, dann sind sie auch in höchster Not. Dann wissen sie auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das merke ich auch immer wieder in Unternehmen, wenn sie so Gruppen bilden oder gerade auch, wenn Menschen miteinander nicht klarkommen, da lastet einfach was, ja. Und die sind mit ihren Strategien häufig am Ende, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und dann entstehen eben so Situationen, wo man sich dann aus dem Weg geht und so weiter. Und also das spiegelt so ein Stück weit das Thema Interaktion, ja. Wie wirkt das auf einen? Das muss nicht das Motiv sein. Was steckt denn dahinter? Und das ist auch noch so ein bisschen diese Sherlock Holmes Sache. Also mal gucken, was passiert denn tatsächlich? Also ich denke, dass Menschen einfach nur Bedürfnisse befriedigen, aber sie machen es manchmal ein bisschen ungeschickt. Ja, also.
Aber sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Problem ist ja eigentlich nur, selbst wenn man das weiß und wenn man da sagt, okay, Mensch, da steckt eine Angst dahinter, und das Verhalten sich quasi trotzdem ja nicht verändert, weil aus irgendeiner Not heraus geht das ja scheinbar auch nicht, und dann bleibt das und dann manifestiert sich das Ganze, dann rutscht man, obwohl, also ich sage dann immer, ja, es kann Freifahrtschein fürs Arschloch sein. Nein. Letzten Endes also muss halt ja auch eine Veränderung bei derjenigen oder bei demjenigen dann passieren, ja. Da wird dann vielleicht auch keine Systembrettaufstellung helfen.
Oh, auf jeden Fall. Also
provokativ frage ich das jetzt.
Nein, das ist nicht mal provokativ, das ist äußerst realistisch. Also ihr hat ja vorhin so die Verweigerung der Erkenntnis erwähnt, ja. Also ich gebe mal einen anderen Kontext. Ich habe mich jetzt jahrelang in einer Art verhalten, dass mir alle aus dem Weg gehen, zum Beispiel. Ja? So. Und jetzt erfahre ich, das liegt ein bisschen an mir. Ja, es liegt nicht nur an den anderen, ja. Mhm. Das wirft ja meine ganzen Überzeugungen über den Haufen. Das heißt, ich müsste ja erstmal bei mir selbst sagen, okay, das war jetzt nicht so optimal, wie du dich verhalten hast. Also ich muss ja erstmal in die Reflexion mit mir gehen und doch sagen, ich muss ja gar nicht im Außen sagen, oh, das tut mir jetzt leid. Und ich muss erstmal mir selbst gegenüber sagen, okay, ich habe jetzt jahrelang ein Verhalten gehabt, das zu dieser Situation geführt hat. So, und das muss ich erstmal erkennen, dass es mit mir zu tun hat. Mhm. Und gib mal so gern ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein Paar, ein Partner ist jetzt sehr fordernd, fordert. Da stellt sich systemisch die Frage, was hat er denn nicht bekommen in seinem Leben, dass er es fordern muss, ja? Mhm. So, wenn wir ständig in einer Partnerschaft leben, wo von der anderen Seite Forderungen kommen, dann und es ändert sich nichts und die andere Person sich da auch nicht anders positionieren kann, also ist ja eine Starre von beiden Seiten da, dann geht die Partnerschaft auseinander. So, und dann sagen beide gerne, ja, ich habe einen falschen Partner. So, und dann kommt die nächste Beziehung und das Fordern geht weiter. Es passiert das Gleiche. Und dann kann ich natürlich fünfmal sagen, ja, so ein Mist, ich gerate immer an die falschen Partner. Aber solange ich mein Muster des Forderns und des Wollens vom anderen nicht hinterfrage, werde ich das gleiche Ergebnis bekommen. Das ist auch ein Aspekt, der für Systeme gilt. Das heißt, Veränderungen entstehen nur durch verändertes Verhalten. Sie entstehen nicht dadurch, dass ich die Anfangsposition verändere. Also ich muss etwas anders machen als bisher, damit ich ein anderes Ergebnis bekomme. Äquifinalität, sagt die Systemik dazu. Das heißt, ich muss was tun. Und wenn ich immer das Gleiche mache, dann werde ich auch immer das Gleiche bekommen.
Da zitiere ich immer ganz gerne Albert Einstein, der meinte, ja. Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche macht und trotzdem ein anderes Ergebnis erwartet.
Ja, ein absoluter Systemiker. Ne?
Das trage ich hier die ganze Zeit.
Ja.
Und, willkommen zu unserer Philosophiestunde.
Ja, wirklich.
Ist aber jetzt ein schöner Übergang, nämlich zu der Eskalation. Das ist nämlich auch immer wieder das Gleiche machen. Ich mache immer das Gleiche, stimmt, und wundere mich, dass ich das Gleiche bekomme. Dann sage ich, ja, die anderen sind doof. Die Umwelt ist doof, weil, also der erste Schritt muss ja sein, was hat denn das mit mir zu tun? Weshalb reagiert die Welt, ja? Also, wenn man sagt, keiner liebt mich, ja, vielleicht bin ich nicht liebenswert. Also, die Frage, was ich mache in dem Kontext.
Also, jetzt doch deinen alten guten Glaubenssatz einfach mal mit einem schlechten, wie wär's denn damit?
Ja, aber wenn mich Menschen dann als nicht liebenswürdig wahrnehmen, kann ich mich halt mir die Frage stellen, ja, was ist denn liebenswürdig? Ja. Also, es gibt ja viele Möglichkeiten, um gesehen zu werden, gehört zu werden. Übrigens ganz wichtig, Menschen möchten gesehen werden. Alles möchte gesehen werden.
Mhm.
Und wenn wir etwas unter den Teppich kehren, will das trotzdem gesehen werden. Und deshalb kommt das dann auch irgendwann raus, wann wir es nicht wollen. Und deshalb sind ja Kinder so toll, weil die sagen das. Bis dann ihnen verboten wird, das zu sagen, man sagt, das sagt man dann nicht. Und die fragen dann, warum nicht? Ja, und dann, ja, das verstehst du noch nicht. Das geht häufig so, ja. Und Kinder sind hervorragende Entwicklungsbegleiter, weil die einfach auf Widersprüche hinweisen.
Das war ganz süß. Ich hatte gerade, bevor wir hier gestartet sind, ein Elterngespräch mit einer jungen Mama, die über ihren Sohn sprach und meinte dann am Ende zu mir, ich glaube, der Kleine wurde mir gegeben, damit ich etwas lerne, damit ich, das ist mein Lernprozess und da wurde mir geschickt. Und das höre ich auch häufig, also sage ich ja auch jedes Mal, dass meine Große mich dazu gebracht hat, wo ich jetzt bin. Ne?
Also. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, also mein Kind hat mich ja auch wahnsinnig geprägt in einem ein Stück weit oder ich habe mich einfach dadurch wahnsinnig verändert. In der Zeit, was ja auch logisch ist, weil in ein bestehendes System kommt ein eigenes kleines System hinein, aber.
Ja, und was für eins? Wenn alles durch.
Und ist einfach auch dauerhaft da. Aber ja, es verändert schon sehr viel.
Man kann ja auch mit Kindern Systemradaufstellungen machen. Nicht wahr, Jacob?
Ja, sehr gerne. Weil da muss man nichts erklären, die machen das von selber. Ich
sagen. Die sind so super intuitiv, ja.
Ja.
Weil es soll ja auch spielerisch sein. Und Menschen spielen gerne, auch die sagen, die nicht gerne spielen. Also wir müssen Menschen nicht zum Spiel auffordern. Also das ist in uns angelegt. Und Kinder, wenn die das sehen, das ist was zum Spielen. Also einfach laufen lassen. Spielen lassen.
Ach, wenn es so einfach wäre, ja. Vom System meine ich jetzt. Also vom Gesellschaftssystem. Oh, ist ja. Oh, für den System.
Ja. Ich hatte jetzt auch so wahnsinnig, oder ich weiß auch nicht, ich stoße gerade auch immer auf sehr viele Patienten und Patientinnen, bei denen genau dieses, ich möchte nicht sagen, dass ihnen dieser Spieltrieb komplett aberzogen wurde, aber da merkst du schon, die sind so verkopft, dass sie da gar nicht, zum einen gar nicht reinkommen in dieses Gefühl von Spiel. Also dadurch, vielleicht ist es auch nochmal in einem anderen Raum, weil die Leute, die zu dir kommen, die kommen ja auch freiwillig. die Leute, die zu mir kommen, kommen auch in der Regel freiwillig. Aber wenn ich dann sage, hallo, wir machen jetzt mal eine Systemrentaufstellung, dann sind manche auch so,
ich habe noch einen Termin.
Was machen wir denn? Genau so. Oh, müssen wir das schon wieder machen? Oh, das finde ich aber gar nicht gut. So. Andere lieben es. Aber bei manchen, und das ist auch häufig ein bestimmter Schlagmensch, würde ich sagen, die das echt schwer verkraften. Und ich glaube auch, da ist dieses Nicht-Hingucken wollen ganz häufig ein Thema. So diese Verweigerung von ja, irgendwelchen Erkenntnissen, weil ich mir auch schon häufig dachte, ich hatte schon häufig so grandiose Aufstellungen oder diese Leute hatten grandiose Aufstellungen und ich dachte mir, hä? Bist du blind auf beiden Augen, was hier gerade passiert ist? Aber nö. Da war nicht so viel zulassen einfach. Ja.
Ich glaube, dieses schöne Wortspiel, ne? Wir können etwas zulassen oder wir können etwas zulassen. Ja, ja? Also stimmt. Entweder machen wir es nicht auf oder wir lassen es einfach fließen. Mein Eindruck ist oft, dass die, gerade die so verkopft sind, ja, die haben oft auch so was emotional Aversives, ja, die wollen es eigentlich gar nicht. Ja? Also aber die begründen es dann immer mit, sind ja so rational, ja. Aber im Grunde ist dann eine emotionale Widerstand einfach da drin, den man wunderbar verpacken kann. Kann man nachher sagen, ja, das hat mir jetzt gar nichts gebracht.
Ja.
Und dann ist es halt so. Also Menschen regen sich bei mir manchmal auf, wenn ich zu Situationen sage, ja, dann ist es halt jetzt so. Wie kann man sagen, wo ich bleibe? Ja, aber es ist halt im Moment so.
Ja.
So, dann ist es eben so. Und dann mal gucken, was machen wir draus. Oder wir spielen jetzt mit Klötzen. Solche Sprüche, ach, das sind ja nur Bauklötze. Davor ist volle Dynamik und dann sind ja nur Bauklötze.
Ich hatte gestern eine Aufstellung. Ich frage mal, ob ich das rein drin lassen darf mit einer Freundin. Und wir haben uns verabredet.
Sagst du noch den Namen? Nee, Spaß.
Nein. Und wir haben uns verabredet, wirklich mit dem Vorsatz, Christine, kannst du unbedingt mal eine Aufstellung mit mir machen? Ich will das unbedingt machen. Kam ich an, alles klar, alles vorbereitet, ging los. Ich leite das Ganze ein und weil ich schon wusste, dass sie sehr verkopft ist und sowieso sehr zielorientiert ist, habe ich gedacht, ach, fängst mit einer Märchenaufstellung an. Dann suchte sich ein Märchen aus und guckte mich an. Ja, dann ging das so und so und so. Ich sage mal ganz langsam, ganz ruhig, wir haben ja Zeit. Ja, wieso, du kennst doch das Märchen. Und ich wurde richtig wütend, weil was willst du denn jetzt von mir? Und warum muss ich dir das jetzt alles erklären und sagen und zeigen und so weiter? Und war dann bis zu einem gewissen Punkt. Und dann schaute sie aufs Brett und dann wendete sich so das Blatt und wo sie dann dachte, und dann war sie dann auch in dem Systembrett drin. Aber da fand ich auch, ich fand das so spannend zu beobachten, dass wir ja eigentlich von vornherein wussten, was wir da machen wollten. Oder sie wollte, sie hat ja mich gefragt, nicht andersrum. Und ich hatte auch gar kein Ziel. Wir hätten uns auch nett unterhalten können, aber wie gesagt, dann kam da richtig ganz, ganz viel Widerstand, ganz viel Bock, würde ich fast sagen, so ein Kleinkindverhalten, auch so ganz viel Rückversicherung in meinem Gesicht. So, was willst du denn jetzt von mir? Mache ich das jetzt hier richtig? Werde ich gesehen? Und als ich das Ganze dann wendete, kam dann auch für sie, glaube ich, eine ganz schöne Erkenntnis. Dann war es auch gut. Und sie hat sich dann heute früh noch per Sprachnachricht nochmal bedankt für den schönen Abend und auch für das Erlebnis, was sie dann dadurch hatte. Ne? Aber dieses erstmal in den Widerstand gehen, kenne ich von mir auch. Also egal, wie gerne ich das machen möchte und wie ich mir vornehme, ich bin ein trockener Schwamm und sauge alles auf und bin offen für alles. Aber wenn es dann so ans Eingemachte geht, ist erstmal Mauer. Das dauert wirklich eine Weile, bis die so eingerissen werden kann.
In Rückversicherung gehen finde ich auch ein total gutes Stichwort, weil ich das nämlich auch häufig feststelle, dass das auch so ein, es gibt halt dafür keine Anleitung und ich glaube, deswegen kommen manche Leute auch so ins Straucheln dabei, weil sie nicht wissen, ja, aber was genau wird denn jetzt hier von mir erwartet und wie kann ich diese Erwartungen, die ich nicht kenne, bitte erfüllen? Und dann, ich glaube auch, dass das häufig dann so ein
Frust auslöst. Und bei Kindern habe ich das
nie.
Also ich habe ein paar Kinderaufstellungen jetzt schon gemacht und die sitzen da, wie du schon sagst, Jelke, ne? Spielen da mit ihren Bauklötzen und erzählen mir eine Geschichte dazu. Ganz freiwillig. Das ist nie anstrengend. Das ist höchstens, wenn ich sage, wir müssen jetzt langsam mal zum Schluss kommen.
Dann kommt der Widerstand.
Dann kommt der Widerstand, genau. Aber ansonsten, das habe ich bei Kindern noch nie beobachtet. Ja, stimmt, dieser Spieltrieb, der ist dann häufig auch weg.
Und ich glaube aber auch so auf Nervensystemsebene, es ist ganz häufig der Fall, wenn Leute so also so strukturbedürftig auf der einen Seite sind, so ein großes Bedürfnis nach Kontrolle einfach haben, dass sie und schon auch ein Leidensdruck da ist. Also ich sehe dann häufig auch oder höre auch dann von den Leuten, ja, der Leidensdruck ist da und sie wollen unbedingt was ändern und können aber irgendwie nicht so richtig. Aber ich glaube, dass die, ja, dieses Aufgeben von Kontrolle in dem Moment so ein großer Schritt wäre, dass sie da einfach dran scheitern manchmal und dann das nicht zulassen können aus Angst, dass es noch schlimmer wird.
Ich habe eher das Gefühl, dass es eher so ein, also meine Erfahrung jetzt, ne, war denn auch eher dieses, mache ich das hier richtig und deswegen so rückversichern und mache ich das gut genug? Also dieses, ich habe immer das Gefühl, dass auch dieser Glaubenssatz nicht gut genug sein, da immer noch so mit reingrätscht.
Mhm. Ja,
sowohl als auch.
Ja, sowohl als auch.
Ja.
Und die Widerstände sind doch auch ganz normal. Also das kennt, glaube ich, jeder. Also wenn jemand sagt, er hat keine Widerstände, dann glaube ich das nicht.
Das ist ein Widerstand.
Das ist meine Lieblingsintervention geworden mittlerweile, den Widerstand aufs Brett zu stellen.
Ja.
Das habe ich mir wirklich behalten von also in seiner Aufstellungsfortbildung. Ich das auch mal richtig cool finde.
Ja, da geht es um was. Also Widerstand heißt ja nichts anderes, als es ist mit Kosten verbunden. Welche Art auch immer. Also Energiekosten, psychische Anstrengungskosten, nicht monetär Kosten. Ja, also ich nenne das einfach mal Kosten. Es kostet mich was, sich dem zu stellen. Ja? Mhm. Und dahinter ist ja was wichtig ist für mich. Mhm. Also ich zitiere immer sehr gern Joseph Campbell, der die Heldenreise sozusagen kreiert hat, also aufs Papier gebracht hat als Modell. Der hat immer gesagt, die Höhle, die zu betreten du fürchtest, birgt den Schatz, nach dem du suchst. Und ich finde das eine sehr schöne Umschreibung für den Widerstand. Oh, ja. Also das ist eine Höhle, da muss man mal rein und da ist dunkel und wir haben gerade kein Licht. Ja, und da brauche ich schon Mut und vor allen Dingen auch, ich möchte gern dahin. Ja, ich weiß, dass da was ist und ich weiß, es wird nicht leicht. Mhm. Aber das prägt mich dann vielleicht auch. Ja. Letztendlich ist ja alles Entwicklung. Ja. Und auch das sind doch Christine, also die Geschichte gerade erzählt, das sind noch hervorragende Aufstellungen. Erstens, also füllige Aufstellungen, dynamische Aufstellungen. Und das sind doch Aufstellungen wie jetzt bei deiner Freundin. Da ist doch richtig auch Erkenntnis, Einsicht rausgekommen. Und je größer der Widerstand, desto größer vielleicht sogar die Erkenntnis. dann danach. Also es lebe der Widerstand.
Und so nennen wir die Podcast-Folge.
Ja, es lebe der Widerstand. Sehr schön. Es lebe der Widerstand. Das ist ein schöner Podcast. Ein schöner Podcast-Titel, ja.
Ja, cool.
Jetzt habe ich mal eine Frage an euch.
Frag doch.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen?
Da hatten wir, glaube ich, schon mal erzählt.
Ja, aber nicht von mir gefragt.
Wir erzählen zu gerne, Tino und ich. Ja, und dann hatten wir ja ganz viele Elternvorträge und erzählen wir allen Leuten immer das Gleiche, was auch total cool ist. Und ich habe auch nicht aufgehört damit, auch wenn wir jetzt den Podcast haben. Aber zumindest kann man jetzt auch sagen,
hört euch Folge 2 an.
Genau. Hört doch da nochmal rein, da kann ich dir nochmal eine Stunde mehr dazu erzählen, sozusagen, ja.
Also ihr spart Zeit.
Das war uns nicht effizient genug, das ganze Gelaber.
Also anders gesagt, ihr braucht mehrere Kanäle, um
richtig, um gesehen hörbar zu werden. Zu werden. Sollte auch die Massen erreichen.
Die ganzen 61 Follower.
Oh ja. Sind ein bisschen mehr schon, oder? Wir reden ja nicht von Instagram, wir reden ja von Spotify und so.
Ach so, ja, da sind es mehr. Jetzt knacken wir fast die 750 Download-Marke.
750, guck mal, 750 Leute haben schon.
Das ist eine Hausnummer.
Das ist schon cool.
Ich kenne zwar kein Haus mit der Hausnummer 750, aber das ist eine Metapher, die ich jetzt.
Schön.
Wann habt ihr angefangen damit?
Januar.
Also dieses Jahr?
Letztes Jahr.
Letztes Jahr.
Also ja. Dezember. Ich glaube Dezember. Wir hatten schon vor Weihnachten noch was.
Ja, da haben wir ja aufgenommen, stimmt. Aber online sind wir erst.
Gar nicht so lange. Es fühlt sich viel länger an.
Also es ist sehr gemütlich bei euch.
Danke.
Aber auch da, als die Podcast-Idee kam, von Antonia wohlgemerkt, habe ich Nein gesagt. War erstmal gleich Widerstand.
Ja. Aber es hat auch nicht lange gedauert.
Ja.
Ja, ich habe auch nicht so einen großen Widerstand.
Na, erstmal also, ist er schon groß.
Also eher echt? So ein bisschen demonstrativ.
Erstmal ist es so ein Löwe.
So ein bisschen demonstrativer und so Widerstand.
Und dann Kätzchen.
Ja, genau.
Ich bin erst Löwe, dann Kätzchen.
Ja.
Ja.
Das finde ich super gut. So.
Ja, dadurch bleibst du im Gedächtnis, ne? Ja. Die Löwin bleibt dann im Gedächtnis, also erstmal aufmischen.
Ja.
Und gucken, wie reagieren die anderen.
Ja, genau. Und dann überraschend vor allen Dingen.
Ja.
Ich bin dann überraschend. Alle denken, oh, die kleine Miezekatze. Und dann werde ich kurz böse.
Sehr schön, war gerade beim Krallen schärfen.
Genau. Ja.
Was hast denn du noch da so Schönes aufgeschrieben?
Ich habe hier noch so schöne Themen wie traumatisierende Erfahrungen in der Schwangerschaft oder unter der Geburt. Weil, um hier eine kleine Verknüpfung zwischen unseren Jobs zu finden und unseren Berufungen, können wir ja auch mal darüber quatschen, wie man denn das so, weil das ist ja auch häufig ein Thema, wenn gerade Mütter zu uns kommen, die sich zum einen wundern, warum ihr Kind so wahnsinnig gestresst ist oder ein Nervensystem hat, was nicht ganz super toll entwickelt ist. Ja, aber ich hatte doch gar keinen Stress in der Schwangerschaft. Und dann fragen wir ein paar Mal gezielt danach und dann kommt ja doch ganz schön viel raus. Und auch so Geburtstrauma, das ist ja auch immer so auch ein großes Thema. Hast du sowas häufiger?
Ein bisschen spezifischer die Frage. Kann man ein Trauma der Mutter während der Schwangerschaft mit dem Kind aufarbeiten? Und kann das nur das Kind, was denn irgendwann die Symptomatik nachher spürt? Oder kann das auch die Mutter für das Kind?
Da muss ich erstmal überlegen.
Das sind
so Fragen, wenn Klienten so mit ähnlichen Konstellationen kommen, muss ja auch dazu sagen, ich arbeite ja nicht therapeutisch, bin ja Coach und psychologischer Berater, systemischer Coach. Ich muss mir bei solchen, sagen wir mal, mehrschichtigen Aspekten, sage ich dann immer den Klienten, ich muss da jetzt mal abbrechen, ich muss mir erstmal zurückziehen und muss mir das aufmalen. Also man muss ja auch aufmalen, es geht ja immer um Interaktion. Also wenn Interaktionen im System sind, dann sind diese Interaktionen auch beeinflussbar. So würde ich es mal ein bisschen allgemein
halten. Also Interaktion im Sinne von Mutter und Kind.
Mutter und Kind, Gefühle, Ereignisse, Interpretation, alles Strukturen im System. Das heißt, wer in der Interaktion dabei war, da hat auch Einfluss drauf. So, und die Veränderung passiert ja nicht, dass wir den anderen verändern, sondern dass wir uns innerhalb des Systems verändern. Ja, das heißt, ich gehe anders damit um. Also ich kann natürlich schon, es kommen ja manchmal Fragen, war sogar, glaube ich, in unserem Kurs mal die Frage, kann ich denn für jemand anderen was aufstellen? Selbstverständlich kannst du das schon, aber es hat mit dir zu tun. Also, dass du überhaupt dieses Thema thematisierst, hat mit dir zu tun. Das heißt, alle, die für jemand anderen was aufstellen wollten, sind am Ende immer bei sich gelandet. Und so ist es. So passt das auch. Ja. Also ich kann jetzt nicht auf dem Systembrett hier dir in den Mund legen, wenn du eine Figur bist, was du der Antonia, der anderen Figur sagen solltest. Also das, aber ich kann Einfluss auf dich nehmen, wenn ich anwesend bin, und auf dich habe ich kann jetzt nicht. Manche versuchen das ja. Aber das ist ja im Grunde, ich möchte die Umwelt verändern, damit sich für mich was tut. Also wer in der Verstrickung drin ist, also beziehungsweise in dem System drin ist, wer in der Interaktion ist, der kann, was heißt denn, muss man auch nochmal sagen, aus meiner Sicht geht es ja nur um Gleichgewicht, nur nicht in Anführungsstrichen. Es geht darum, etwas auflösen heißt, wieder ins Gleichgewicht bringen. So, und zu einem bestimmten Aspekt sind ja viele Dinge nicht im Gleichgewicht. Ja, also wir können immer einzelne Teile ins Gleichgewicht bringen. Ich weiß nicht, ob wir jemals alle Ungleichgewichte, die in einem Thema hängen, ins Gleichgewicht bringen. Aber je mehr wir ins Gleichgewicht bringen, desto leichter ist der Umgang damit. So würde ich es einfach mal ein bisschen allgemein halten. Mhm. Ja, wenn es für euch soweit okay ist.
Natürlich nicht.
Natürlich muss ich mir nochmal überlegen. Das war mir schon klar. Ja, aber das ist vielleicht wichtig zu sagen. Also wenn Menschen ein Problem haben, und dann sind sie im Ungleichgewicht. Also wir haben wir sagen ja auch, ich fühle mich so verschoben. Das ist ja nichts anderes. Ich bin im Ungleichgewicht. Und ich definiere ja so ein bisschen Trauma wie eine Strukturverschiebung. Ja, also ich versuche das mal so ein bisschen pragmatisch. Wenn ich einen Parkrempler habe im Auto, dann habe ich halt eine Verletzung, fühle ich mich verletzt und so weiter. Aber wenn ich jetzt einen Unfall habe und die Spur hat sich verschoben, verzogen, dann ist das traumatisch. Ja, also dann ist meine Integrität durcheinander und dann hängt das natürlich, das ist eine andere Intensität, ja. Da muss man eben gucken, ja, wie man da eben vorgeht, ja. Da sind wir dann aber auch schon, doch schon im therapeutischen Bereich auch, ja. Der da relevant wird. Auf jeden Fall spannend, ja. Antonia, du hast vorhin was ganz Großartiges gesagt. Nämlich, du hast von Müttern erzählt, wo du dann das Thema Stress ansprichst. Und dann sagen die, ja, wieso? Ja, doch gar kein Stress. Und dann, wenn wir hinterfragen, wird ihnen plötzlich klar, auweia, ich hatte doch Stress. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir das System nicht überblicken. Also wir haben den Eindruck, ist alles okay, aber wenn wir hinterfragen, wenn wir in die Tiefe gehen, dann merken viele Menschen, ja doch, da ist doch was. Das war jetzt nichts anderes, als durch gezielte Fragen das Modell der Wahrnehmung der Welt zu erweitern und plötzlich entstehen doch Einsichten, dass es nicht so war, wie man zuerst dachte. Das war jetzt ein tolles Beispiel mit dem Stress.
Ja, das kommt hier sehr häufig vor.
Ja, auch bei vielen Dingen. Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie hatten eine schöne Kindheit. Das halte ich auch für einen Widerstand, ja. Weil ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine schlechte Kindheit hatten, aber wir hatten dann eine Kindheit. Aber es waren auch bei Menschen Elemente dabei, wo man sagt, das war jetzt suboptimal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Ja. So, und dann, bei mir ist alles in Ordnung, ich hatte ja eine schöne Kindheit. Naja, warum thematisierst du das dann so, dass es eine schöne Kindheit war? Du würdest vielleicht gar, also wenn uns was nicht betrifft, dann erwähnen wir es ja auch gar nicht so richtig.
Ja. Du hast mal in der Weiterbildung gesagt, jeder braucht auch das ein oder andere Trauma, also es muss jetzt nicht schwerwiegendes sein, aber das ein oder andere Trauma, aber traumatische Erlebnis oder wie auch immer, um sich weiterzuentwickeln, also weil wir sonst stillstehen würden.
Ja, ich würde es jetzt mal einfach runterbrechen auf den Begriff Erfahrung, in welcher Form auch immer. Mhm. Ja. Und also das, was uns zustößt, wirkt ja auch stärkend für uns. Ja, also jede Erfahrung, die ich mache, stärkt ja auch mein Immunsystem. Ja. Es ist ja so ein bisschen wie, wir haben ja ein angeborenes Immunsystem und ein erworbenes. Und das Erworbene entwickelt sich ja nur, wenn ich in Kontakt trete mit Substanzen, die mir jetzt nicht so gut tun. Ja, so, das heißt, das prägt mich ja dann auch. Ja, das ist auch so der Ansatz, den die Logotherapie hat. Ja, es ist wichtig, auch Menschen nicht die Erfahrungen zu nehmen, die sie machen könnten, weil es sie ja stärker macht für die nächsten Situationen, die sie eben haben, ja. Also ich nehme mal ein Beispiel, ein Kind, das immer überall hingefahren wird, hat nicht gelernt, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und wenn es dann mit 26 zum ersten Mal Zug fahren soll, dann entstehen Ängste. Ist vielleicht nicht ein ideales Beispiel, aber es geht nur ums Prinzip, ja. Also wenn ich etwas nicht gemacht habe, zu einer bestimmten Zeit, wenn es halt dran vielleicht wäre, dann fehlt mir einfach diese Erfahrung. Mhm. Und diese Erfahrung ist ein Teil, mit dem ich dann später anders mit etwas umgehen kann. Mhm. Ja, und wenn wir eine vermeintliche Enttäuschung erleben, das Leben ist voll von Enttäuschungen. Also einem anderen Menschen Enttäuschungen ersparen zu wollen, wird nichts daran ändern, dass irgendwann mal eine Enttäuschung kommt. Mhm. Also es gibt so, also das Leben ist ja irgendwie immer gleich, ja. Also wir haben Höhen, Tiefen, wir haben angenehme Momente, wir haben Krisenmomente, wir haben unangenehme, wir haben lustige, traurige. Also es ist immer ein Auf und Ab. So, und das wird sich auch nicht ändern. aber ich kann meinen Umgang damit ändern. Das heißt, wenn ich vorbereitet bin, okay, jetzt geht's mir nicht so optimal, okay, aber es wird sich auch wieder verändern. Ja, also wenn ich das weiß, dann kann ich mich doch darauf einstellen, weil das Leben wird immer so sein. Es wird nicht immer happy, ja, und es gibt Höhen und Tiefen. Und wenn ich weiß, es gibt Höhen und Tiefen, dann kann ich mich auch darauf einstellen. Genauso wie das Wetter. Ja, es gibt mal Regen, Schnee, Sonne. Manchmal gibt es im Sommer Schnee. Im Winter ist warm. Also je besser wir uns darauf einstellen, wie es sein wird, desto leichter kommen wir damit klar. Das mache ich damit. Das Leben wird immer so ablaufen. Mhm. Rauf, runter, links, rechts, schön, weniger schön. So, und dann, ich sage das auch oft zu den Klienten, wenn die mal anrufen, oh, mir geht's, ey, übrigens nach einer Aufstellung geht es ganz oft nicht so gut, weil es alles neu sortiert wird, also die Befindlichkeit verändert sich. Und ich sage den Klienten auch immer, ja, aber genauso wie diese Stimmungsveränderung kam, so wird es ja auch gehen. Sollte sie nicht gehen, dann melde ich nochmal. Und in 99% der Fälle geht sie. Hm. Ja, also das ist einfach der Prozess, wenn sich etwas neu sortiert. Das ist ja überhaupt das Problem mit Informationen. Je mehr ich über etwas weiß, desto mehr reflektiere ich mich und dann finde ich auch plötzlich so viel, was nicht passt. Ja, also wenn Menschen ein Kommunikationstraining machen, dann sagen ganz viele, dass sie grottenschlecht kommunizieren. Aber das sagen sie nur, weil sie plötzlich durch diesen Input sich selbst hinterfragen, sagen, oh, das habe ich jetzt, das hätte ich anders. Und dann sagen sie, oh Gott, meine Kommunikation ist ja grottenschlecht. Nein, ist sie nicht. Du bist dir nur bewusst geworden, wie du kommunizierst. Deswegen ist sie jetzt nicht schlecht, sondern dadurch hast du auch jetzt die Möglichkeit, eine Tür aufgemacht, um das zu verändern, wenn du es willst. Mhm. Und da mache ich, viele sagen aber mal lieber keine Seminare, dann rede ich lieber so, wie ich immer geredet habe und kriege halt die Informationen. Hm. Eins würde ich auch gerne betonen, das ist mir nämlich ganz, ganz, ganz wichtig. Weil wir aus so einer Welt kommen, wo uns gern suggeriert wird, bist du richtig, bist du falsch, ja, hast du Stärken oder hast du Schwächen und so weiter. Ich möchte das gern eine Differenzierung anbieten. Ja? Um Stärken oder Schwächen zu definieren, brauche ich ja immer einen Bezugsrahmen. Ja, also ich brauche einen Rahmen, innerhalb dessen bestimmte Eigenschaften gewollt sind oder weniger gewollt sind und dann kann ich eine Stärke und oder Schwäche definieren. Ein schönes Beispiel Schule, ja. Also da gibt es einen Norm, Bezugsrahmen, so haben Kinder irgendwie zu sein, es gibt Toleranzgrenzen und so weiter und so fort. Und wenn jetzt ein Kind eine Lernschwäche hat, Lernschwäche ist ja schon mal das Wort, also anders lernt, vielleicht anders mit Lerninhalten klarkommt, wird das als Schwäche etikettiert, ja. Aber es wird dann eben, weil es nicht zum Bezugsrahmen gehört, wird nicht hinterfragt, was kann denn das Kind, sondern es wird fokussiert, was kann es nicht so wie die anderen, ja. So, und das meine ich mit diesem Bezugsrahmen. Und so ist es auch bei uns Menschen auch. Also wir haben als Menschen keine Stärken oder Schwächen, wir haben halt Potenziale. Aber in einem bestimmten Bezugsrahmen, ich muss immer, wenn ich von Stärken oder Schwächen spreche, einen Bezugsrahmen haben. So. Und wenn jetzt ein Unternehmen Menschen für einen Vertrieb sucht, dann suchen die jemanden, der kommunikativ ist, keine Ahnung, durchsetzungsstark argumentieren kann. So. Wenn jetzt jemand eher so nicht so offen ist, eher mit sich selbst ist, ja, auch mit sich selbst gut klarkommt, dann wird das im Rahmen Vertrieb als Schwäche deklariert. Solche brauchen wir nicht, aber das hat ja mit dem Menschen nichts zu tun. Es ist einfach der Rahmen einfach. Also dann ist er eben so. Es gibt extravertierte, introvertierte Menschen und die sind beide okay, ja, und gemischt. Also ich hoffe jetzt nachvollziehbar, worauf ich hinaus will, ja. Hm. Dass wir uns häufig einreden lassen, dass ein Bezugsrahmen allgemeingültig ist, ja. Und dass es gibt ja hunderte von Bezugsrahmen. Das wäre mir einmal wichtig. Das andere ist es mit den Potenzialen. Ich sehe in Menschen Potenziale, also auch insbesondere in den Klienten, die zu mir kommen. Potenzialträger, mit denen sie und Potenziale, die sie entweder noch nicht kennen, hier Lost Places oder mit denen sie nicht umgehen können. Also wir kriegen ja häufig Stress mit Dingen, die wir übertreiben. Ja, also wenn, ein schönes Beispiel ist Perfektionismus. Perfektionismus ist eine super Sache, ja. Also wenn ich einen Perfektionismus in mir trage, dann gucke ich halt, passt das alles, ist in Ordnung, habe ich auch Fehler kontrolliert, so. Wenn ich es in einer angemessenen Dosis mache. Wenn ich aber damit übertreibe, dann wendet sich das Blatt und dann tut es mir nicht mehr gut und vor allen Dingen anderen nicht. Ja? So, und dann bleibt alles stehen, wenn ich damit übertreibe. Wenn ich es zu wenig mache, lege ich halt null Wert auf irgendwas, was wir mal Qualität nennen können. Also, ich denke, dass wir eben viele Situationen als problematisch empfinden, weil wir mit bestimmten Ressourcen, Strategien, Potenzialen einfach übertreiben oder andere, die wir hier bräuchten, gar nicht zum Tragen kommen. Ja, das wäre mir auch nochmal wichtig. Die Dosierung. Also wir sind keine guten Dosierer. Also man hat uns nicht gezeigt, wie wir uns dosieren sollen. Hm. Ja, und das ist
bestimmt der TLR mit rein. Das ist Muskel, also bitte. Tonusregulation. Naja, weil wir, also der Mensch im Grunde, ne, hat ja die allererste Regulationsmöglichkeit, nein, ist vielleicht nicht die allererste, das ist vielleicht ein bisschen dogmatisch.
Eine der ersten
Regulation ist die Streckmuskelspannung und die Beugemuskelspannung. Also wir sind erstmal in Beugung, dann kommen wir auf die Welt, sind ganz viel in Streckung und dann sind wir hauptsächlich nachher nur noch in Beugung. Dann regulieren wir ja schon nicht mal mehr unseren Muskeltonus. Wie sollen wir denn in der Lage sein, irgendwas anderes zu regulieren? Und ganz oft Kinder oder auch mittlerweile Erwachsene, die zu uns kommen, haben immer Regulationsschwierigkeiten. Sei es, du siehst es in der Körperspannung, die nicht reguliert und dosiert werden kann, also angepasst werden kann ans Äußere. Und gleichzeitig, parallel eigentlich dazu, siehst du ja auch nicht die Möglichkeit, das Verhalten irgendwie zu regulieren. Ne? Und es wird immer ganz Eltern, die dann sagen, jetzt Mensch, oh, ich wünschte, der könnte sich selbst regulieren. Das würde ihm dann auch besser tun oder ne, wie auch immer, oder ihr. Aber ich glaube, das hängt miteinander zusammen.
Mhm. Auf jeden Fall. Also wir können ja viele, also Körper und Psyche, Psyche und Körper ist ja eine Wechselwirkung. Also das bildet sich ja überall irgendwo ab. Mhm. Ob Körper oder Psyche, es bildet sich ab. Und die Mechanismen sind ja ähnlich. Mhm. Sind ja ganz ähnlich.
Deswegen stellst du ja auch körperliche Beschwerden auf, teilweise.
Ja, im System. Können sehr, ja, sehr, sehr schön aufgestellt werden.
Ist ja auch durchaus möglich aufzustellen.
Ja.
In einer der vorherigen Podcast-Folgen habe ich von meinem Knie erzählt, ja, was aufgestellt worden ist.
Wie geht's dem Knie?
Das wird ja operiert.
Ist auch eine Lösung. Das Interessante ist, dass wenn körperliche Symptome aufgestellt werden, dann das ist so ein Bereich, wo durch Hinterfragen die Klienten fast zu 100% von selbst drauf kommen, woran es liegt. Also es ist, ich habe da einen schönen Spruch, der hilft mir auch immer. Also ich tendiere schon auch zum Somatisieren, ja. Wobei ich ja mittlerweile glaube, dass je achtsamer wir werden, desto mehr somatisieren wir. Das ist auch gut so, weil der Körper zeigt ja super unmissverständlich, auf was im Gleichgewicht ist oder nicht. Ich habe da einen schönen Satz für mich, wenn mir irgendwas wehtut, dann frage ich immer, welche Geschichte möchte dir dieses Körperteil, Knie oder so, was wehtut oder Kopf, welche Geschichte würde dir dieses Körperteil jetzt erzählen? Und also zumindest bei mir kommt immer eine Geschichte, ja, also also die Geschichtenerzähler. Unsere Organe sind und unser Körper ist ein Geschichtenerzähler.
Du hast ja auch eine Ahnung davon, also wofür Organe ja auch stehen können.
Können, aber wie ich schon vorher gesagt habe, in der Symptomaufstellung, körperliche Symptomaufstellung, 99% kommt durch Hinterfragen vom Klienten selbst. Den fällt dann irgendeine Geschichte ein oder irgendeine Situation, wenn man einfach, jemand hat Schulterschmerzen, ist halt die Frage, was trägst du gerade auf den, dann kommt irgendeine Eingebung. Ja, und die stimmt dann auch im Regelfall. Also die Geschichte, das ist auch wichtig, bitte. Wir haben ja als Begleiter im Grunde nichts zu geben. Wir haben anzuregen, das die passende Frage zu stellen. Also wir ebnen ja nur den Weg, dass der Mensch selbst sich durch Reflexion, Selbstexploration, wie Rogers das sagte, ja, sich selbst zu Erkenntnissen kommt. Also was wissen wir schon über einen anderen Menschen, dass uns das Recht geben würde, dem zu sagen, wie sein Leben ist. Also wir können nur Ansporn sein, Impulsgeber, hier manchmal auch einen Tritt geben, damit sie losgehen. Ja. Aber es ist auch zu wissen, es ist alles in ihnen drin und wenn sie wollen, werden sie gehen und wenn nicht, dann lassen sie es eben bleiben.
Das fände ich sehr schön, wenn man sich das als Eltern auch immer mal wieder bewusst zu machen. Weil ich hänge auch immer noch an dem Thema von davor so ein bisschen gedanklich fest. Ich hatte, als du das erzählt hast, damals in der Fortbildung mit dem, es muss immer ein Thema geben, irgendwie, was man aufarbeiten kann. Da hatte ich einen kleinen Widerstand. Weil du ja damals, es ging ja auch so um, naja, aber kann ich denn mein Kind in Anführungszeichen nicht richtig erziehen? Oder mit ihm richtig in Beziehung stehen, damit es eben nicht, zumindest nicht von meiner Erziehung so stark beeinflusst, also beeinträchtigt wird auch tatsächlich im späteren Leben. Und dann fand ich das gerade ganz gut, als du aufs Immunsystem zu sprechen gekommen bist und meintest, erworbenes Immunsystem und angeborenes. Und irgendwie, ich würde gerne das angeborene Immunsystem sein für mein Kind sozusagen. Und das, was erworben, also wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach so ein Christine guckt mich ganz fragend an. Was redet sie?
Das ist mein interessiertes Gesicht.
Ah ja, genau. Aber auch, dass wir quasi ein Bezugsrahmen sind im Sinne von, ich weiß, dass es Menschen gibt und mit denen bin ich dann quasi groß geworden, für die ich okay bin. Die genauso wertschätzend letzten Endes über mich reden, die mich sein lassen, wie ich bin, ohne irgendwie die krassen Erwartungen an mich zu stellen, weil gerade dann auch in der Schulzeit zum Beispiel oder auch so, allein heute Morgen bei mir, ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen ja aber trotz, also oder wir müssen nicht, aber der Erwartungsdruck von außen ist trotzdem so groß, dass es manchmal sehr, sehr schwer ist und dass es einen sehr schnell dazu verleitet, mich auf jeden Fall, da irgendwie wieder zu vergleichen mit Dingen, die man wieder nicht kann und sich dann zu denken, oh Mann, was kannst du eigentlich? Dann fallen mir immer viele Dinge ein, die ich kann. Aber heute Morgen kam ich gefühlt schon wieder 20 Minuten zu spät zum Eierkuchenessen in der Kita. 5 Minuten vor Küchenschluss sozusagen und wurde angeguckt mit Augenrollen. Und hatte schon wieder das Gefühl, oh nein, und schon wieder bin ich zu spät. Und schon wieder, und diese Zeitgeschichte bei mir, das ist ja wirklich auch schwierig für mich, pünktlich zu kommen. Und da bin ich einfach nicht gut drin und bla bla bla. Aber ja, so zu wissen, okay, das, da liegt mein Potenzial möglicherweise nicht. Und trotzdem aber auch im Kopf zu haben, dafür kann ich durchaus viele andere Dinge und ich muss nicht in jedem Bereich gut sein, genauso wenig wie mein Kind in jedem Bereich gut sein muss. Und das auch einfach als okay anzusehen. Und das, wieder auf das Immunsystem, auf diesen Vergleich zu kommen, als angeborenes Immunsystem für mein Kind quasi mitzugeben, einfach so dieses Grundvertrauen an, ja, ich muss auch nicht alles können, dafür kann ich manche Sachen aber trotzdem prima und andere vielleicht nicht, dass das auch okay ist. Und ich glaube, das ist ja häufig das Problem, was viele von uns mit sich tragen, dass sie genau das nicht hatten, dass eigentlich immer darauf zu sprechen kam, was wir nicht konnten und das war dann aber schlecht.
Aber ich glaube,
nicht gut genug.
Aber ich glaube, da entsteht gerade ein Wandel. Ich glaube, die jungen Mamas von heute.
Also wir wurden davon noch nicht geprägt.
Nein,
aber ja.
Genau, aber wir machen das jetzt auch schon nochmal anders. Aber das sind ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Glaubenssätze, die so fest in uns stecken und die, sobald du nicht Cortex gesteuert bist, dann wieder aufploppen. Das ist ja das, was letzten Endes so aus einem rausblubbelt.
Ja, da hoffe ich auch, dass da ein Wandel passiert, weil sonst das wäre wirklich tragisch, wenn das jetzt nicht.
Das Leben ist im Wandel. Stillstand ist tot. Damit beende ich das Ganze jetzt.
Thema Glaubenssätze.
Ja.
Ja, eine kleine Überleitung zum Thema Glaubenssatz. Check um.
Ja, aber zu dem, was du gesagt hast. Und wenn deine Rolle ist, auch ein Stück erworbenes Immunsystem zu sein. Also es geht ja nicht darum.
Das will ich aber nicht. Nein.
Ich höre da Widerstand.
Ja, da ist Widerstand.
Es geht ja auch darum, also wir müssen zwei Begriffe unterscheiden. Einmal Erziehung und Sozialisation. So, die Erziehung erscheint,
ist geprägt von Sozialisation.
Erscheint mir ja eher so als ein Gewaltprozess. Ja, du sollst dich irgendwie, will ein bestimmtes Verhalten entwickeln und oder ein anderes verhindern. Sozialisation passiert ja immer. Das heißt, wir brauchen ja immer Grenzen. Also jeder Mensch braucht Orientierungsgrenzen, nicht begrenzende Grenzen, Orientierungsgrenzen, zu wissen, wenn ich über diese Grenze drüber gehe, wird es vielleicht auch nur angenehm. Ich nehme mal gerne das Beispiel, ihr seid ja bestimmt mal mit dem Auto über eine Straße gefahren, die gerade frisch gemacht war und da waren keine Begrenzungsstreifen, weder Mittelstreifen noch Begrenzungsstreifen.
Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ja,
das schreibe ich dem Widerstand zu.
Ich schon. Okay. Ich kann mich daran erinnern. Ja.
So, wir tun uns schwer, wo ist Mitte, wo ist rechts, wo ist links. Wir tun uns schwer, weil diese Orientierung fehlt. Ja, also dann fahren die meisten in der Mitte und dann kommt einer entgegen und dann wird es schwierig. Also ich will damit sagen, wir brauchen für unser Leben so ein bisschen diese Streifen, dass wir wissen, wo hört die Straße auf. Wenn ich den Streifen nicht sehe und es ist Nacht, dann fahre ich drüber raus, dann lande ich vielleicht im Graben. Also darum geht es, wo hört Orientierung auf? Und das hat ja auch mit unserem Sozialleben was zu tun. Wie gehe ich auch mit anderen um? Ja, und das andere ist Erziehung, ich denke, das müssen wir mal ein bisschen trennen.
Ich verstehe jetzt gerade den Punkt nicht.
Ja.
Nein, du hast über Erziehung gesprochen und ich über Sozialisierung.
Ja, genau.
Na, und auch nicht unbedingt Erziehung, sondern einfach Bindung, eine gesunde Form der Bindung. Und wenn das
aber du hast
den
gerade
Maßstab
gesagt, du möchtest nicht das erworbene Immunsystem lassen und hast ein Beispiel genannt, wo es um etwas von außen, ja, oder deinem Sohn Auferlegtes geht, was du nicht leisten oder nicht leisten, so gut leisten kannst, wie es von außen erwartet wird. Und das ist ja, du erziehst ihm ja etwas an. Das hat ja nichts mit Bindung zu tun, wenn du pünktlich bist. Und ich glaube, das meinte Celko jetzt.
Ja.
Ah, okay, ich verstehe. Ja.
Also es ist auch ein sehr abstraktes Thema gerade, aber ja, ja.
Lass uns lieber Glaubenssätze. Nehmen wir doch
die
Glaubenssätze.
Ja. Er lernt ja trotzdem durch mich auch drüber aufregen, zu spät zu sein. Das ist eigentlich mein
aber
Wert.
Warum ärgert es dich?
Ja, weil ich den Erwartungen nicht entspreche.
Ah.
Ja.
Stell die doch mal auf.
Hier ist die Kiste, kann man gleich machen.
Naja, Erwartungen haben ja auch immer was mit Warten zu tun. Worauf
die anderen warten immer auf mich. Ja. Und dann...
Oder sie gehen weiter und vergessen dich. Dann bist du nicht gesehen. Oh.
Das war ein schönes Stichwort, gesehen werden. Also, wenn natürlich andere
deswegen
warten,
komme ich nicht zu spät, um dann, also ich glaube...
Das... kann schon sein. Wir reden ja hier von unbewussten Aspekten. Ne?
Wir haben vorhin auch gesagt, wenn jemand nicht da ist, ist er ja trotzdem irgendwie da. Und wenn auf dich gewartet wird und du zwar nicht körperlich anwesend bist, wirst du aber gesehen, obwohl du nicht körperlich anwesend bist.
Ich würde das jetzt wirklich lieber auf meinen TLR schieben.
Nein.
das kommt mich einfach in Raum und Zeit nicht so ganz orientiert sein.
Ja,
lässt.
Aber auch da, das können wir ja nicht auseinandernehmen.
So wie Celko auf einer unbegrenzten Fahrbahn mit seinem ATNR. Oh, das muss jetzt nochmal sein.
Aber auch das Imperium schlägt zurück.
Aber auch da TLR, weil auf der Straße nicht orientieren kann.
Ja, auch.
Und auch da TLR sind wir wieder bei Tonusregulation, wieder bei Muskelspannungsverhältnissen und wieder regulieren, Selbstregulation.
Ja.
Oh Gott, das springt mein Kopf.
Ja. Ihr habt aber ja nicht gesagt im Vorfeld, dass man ohne Probleme reinkommt in den Podcast und mit Problemen wieder rausgeht.
Ich dachte, das hast du schon bei dem letzten Kaffeetrinken festgestellt.
Wir hätten ihm doch eine Sprache schicken sollen.
Ja, wir hätten ihm doch eine Sprache schicken sollen. Das stimmt.
Euer Glück.
Und das ist klar, wenn man dieses Zimmer hier betritt.
Ja. Was hat es mit diesem Zimmer auf sich? Es ist euer Zimmer.
Ist unsere Energie. Ja. In der Tat. Unser Spielbereich.
Sehr schön. Mhm. Übrigens, ich glaube, dass alle Glaubenssätze stimmen. Alle Glaubenssätze stimmen. Sie stimmen nur nicht generell. Und das ist das Problem. Mhm. Wir wenden die auf alle Situationen gleichermaßen an. So, und also auch wieder die Dosierung. Wir haben das mit der Dosierung und der Regulation. Also wir gehen von aus, es ist so. Ja, also wenn jemand sagt, oh, das Leben ist so hart. Natürlich, wir haben Phasen im Leben, die sind hart. In den Phasen stimmt das. Aber das heißt nicht, dass es generell so ist. So, das meint damit, also drum, weil Leute immer Glaubenssätze wegkriegen wollen. Das ist viel zu aufwendig. Die kriegen wir sowieso nicht weg, weil die ja immer drin sind.
Und kriegen einfach einen neuen.
Ja, wir können sie transformieren oder relativieren. Also die erste Frage ist immer, wann stimmt denn das? Das, was jetzt gerade, wenn wir einen Glaubenssatz finden, wann stimmt denn der? Es gibt Situationen, wo der stimmt. Ich mag ja hier, das ist zwar kein Glaubenssatz, aber man kann es genauso verwenden. Wir lernen ja alle, schau nach links und nach rechts und geh dann über die Straße. Das gilt aber in Großbritannien nicht. Wenn ich das mache, da kommen die Autos nämlich von rechts. So, also das heißt, wenn wir das als Glaubenssatz sehen in dem Umfeld, funktioniert das nicht. Ja, das funktioniert in unserem Breitengraden, aber sobald wir Linksverkehr haben, funktioniert es nicht. So, das ist ein schönes Beispiel, finde ich. Und das heißt, wann stimmt das denn, was ich glaube? Und es stimmt irgendwann oder stimmt T irgendwann, aber jetzt auch nicht mehr. Ja, genauso, du hast es vorhin, Christine, auch gesagt, dass deine Klientin dann so rebellisch, trotzig, kindisch wurde. Ja, also das ist aus einer anderen Zeit. So, dieses ja, Verhalten ist aus einer anderen Zeit.
Ich habe ja auch gespiegelt im Nachhinein. Ja. Da meinte ich auch, ich sage, du hast mich angeguckt, als wärst du wirklich gerade drei oder fünf. Ja. So wirklich das kleine Kind hat das mich angeguckt. Also, es waren schon ihre Augen. Man hat gesehen, dass sie da in einem anderen Zustand auch einfach war.
Ja.
Spannend, spannend. Sehr schön. Was möchtest du abschließend sagen?
Dann sage ich nicht. Abschließend, das ist super warm mit euch. Das ist super warm mit euch. Und dass ich da wahnsinnig viel Potenzial sehe, dass wir noch andere Themen angucken. Und, oh, da kommt nichts von euch. Okay. Ich war, ja, Jaco, super. Morgen gleich.
Warte, habe ich hier irgendwie? Das wäre auch ganz lustig.
Das ist auch schon zwitschern, ja. Ja, was für ja!
Das habe ich gesucht.
Ja. Ja. Ich würde gerne was genau mitgeben. Und zwar, dass die Menschen mal nicht so streng mit sich sein sollen.
Ja, das ist schön.
Soll nicht so streng mit sich sein. Ich habe hier was nicht richtig gemacht und dort hätte ich anders und hätte ich, müsste ich, könnte ich. Und ich denke, dass wir immer unser Bestes geben auf Basis dessen, was uns zur Verfügung steht. Und ich denke, der erste Punkt ist mal liebevoll, empathisch, also Selbstempathie. Und man nicht so streng mit sich sein. Und sagen, okay, da hatte ich jetzt Schwierigkeiten, dann kann ich was machen, kann ich mir Hilfe holen, kann ich zu jemandem gehen oder und so weiter. Also einfach mal zu sagen, okay, lass mal gut sein. Also nicht so sehr in die Kritik mit sich zu gehen. Ja, wir haben so viele Sachen tagtäglich, die wir zu tun haben und da brauchen wir nicht auch noch uns am Abend dann sagen, ja, wärst du doch nur anders. Ja, hinterher wissen wir immer alles besser. Ja, aber in dem Moment agieren wir auch immer unter Unsicherheit und wir geben unser Bestes, ja. Und wenn wir dafür sorgen, dass unser Bestes immer sich entwickelt, dann werden wir auch das nächste Mal mit der gleichen Situation gelassen oder anderswo gehen. Also empathisch mit sich selbst sein und erstmal nicht so streng mit sich sein. So würde ich das mal abschließen. Also als
vielen,
Botschaft.
Vielen Dank.
Ich danke euch. Ich habe zu danken. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt und ich bin hochbegeistert von allem, was heute passiert ist. Und ein großer Dank geht an euch und vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte. Dankeschön.
Danke. Tschüss. Tschüss.